Ich glaube, dass uns in dem Fall Corona für uns das erste Mal gut war, weil sonst war das, ging es uns ähnlich wie in der Gastronomie. Man konnte nicht arbeiten, man hatte irgendwie Schwierigkeiten, das, was man gerne macht, zu machen. Und da ging es dann auf einmal wieder los. Und dadurch war da auch eine Begeisterung von der anderen Seite da. Also der wusste ja gar nicht, was wir vorhaben und wie wir damit umgehen. Und dadurch haben wir dann zu ihm gesagt, komm, wir schließen mit Ihnen, ich sieze Ihnen, mit Ihnen die Küche auf und wir schließen sie mit Ihnen auch wieder ab. Und dann sind wir da morgens um 7 rein, haben aufgeschlossen und sind um 3 Uhr nachts wieder rausgestolpert. Und dann war mir so ein bisschen klar, wie 3-Sterne-Gastronomie funktioniert.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute ist mein Gast jemand, der kein Gastronom ist und auch nicht in der Küche steht. Wobei Letzteres vielleicht nicht ganz stimmt, denn er steht sogar mit seinem Team in der Küche und ist ganz nah dran bei Spitzenköchinnen und Köchen, denn er ist der Produzent von der Serie Am Pass, Christoph Heimann. Er spricht darüber, wie er vom Sportjournalismus in die Küche gekommen ist und warum er Parallelen zwischen Spitzensport und Spitzenküche sieht. Außerdem verrät er, wie sich sein Blick auf gutes Essen verändert hat, wie man mit einem Kamerateam in einer Spitzenküche im Service agiert und warum Intimität am Set sehr, sehr wichtig ist. Außerdem erzählt er uns von einer Küche, die er so schnell nicht vergessen wird. So, das Wasser ist eingeschenkt und damit kann die Folge auch gleich losgehen, denn ohne Wasser geht es nicht. Das ist beim Podcast fast genauso wichtig wie das Mikrofon, damit die Stimme immer schön frisch bleibt. Und damit sind wir auch schon bei dem Sponsor des Feinschmecker-Podcasts. Ein großes Dankeschön geht an Selters Mineralwasser. Das stammt aus den mineralreichen Quellen des nördlichen Taunus und des Westerwaldes, eine Region mit langer Tradition, wenn es um gutes Wasser geht. Selters, das ist der ideale Begleiter zum Essen, denn es unterstreicht den Geschmack, ohne ihn zu überlagern. Ich bin zwar kein Wassersommelier, so viel sei gesagt, aber auch ich habe meine Vorlieben. Persönlich trinke ich kaltes, stilles Wasser. Das passt für mich am besten zum Menü, zum Wein und es erfrischt auch. Aber egal, ob naturell, also ohne Kohlensäure, Medium oder Classic, jedes dieser Wasser passt perfekt zu einem gelungenen Essen. Was auch kein Wunder ist, denn Selters gilt als der Inbegriff für Mineralwasser. Man hat also immer ein hochwertiges und sehr natürliches Mineralwasser im Glas. Ob zum Menü oder beim Podcast. Ja, hallo lieber Christoph, herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast.
Ja, vielen Dank, hallo.
Genau, bevor wir starten, wie Am Pass funktioniert und was dahinter steckt. Du kommst aus der Sportberichterstattung und du hast ja auch Dokus über Boxer gedreht, also Profisportler. Was würdest du sagen, wie viel haben Profisportler und Köche und Köchinnen gemeinsam?
Naja, die haben schon gemeinsam, dass das, was sie tun, auf eine Art für ihren Körper komplett ungesund ist. Ne? Also die hängen sich da rein, die geben sich auf, für dieses eine Ziel, der Beste zu sein. Und da war schon eine große Gemeinsamkeit zwischen Sportlern und oder beziehungsweise zwischen auch zwischen Boxern, sich durchzubeißen, sich durchzusetzen gegen andere und zwischen Spitzenköchen. Also sie sind sich da durchaus ähnlich.
Ja, ist das auch der Weg, wie du da hingekommen bist zu deiner Dokuserie Am Pass?
Es ist schon so gewesen, dass mich immer interessiert, warum Menschen sich bestimmte Dinge antun und warum sie sich so stark in einem Bereich engagieren, wieso sie dafür so leidenschaftlich sind. Und dann gab es einfach vor 5 Jahren oder 4,5 die Frage, wir brauchen eine neue Kochsendung in der ARD, da ist eine Lücke. Und ich hatte immer mal wieder diese Idee, dass man sich damit auch stärker beschäftigt. Also mit Menschen, die an einem ganz anderen Ort sich total reinhängen, die sozusagen alles drumherum vergessen, lange Tage haben. Und so kam sozusagen der erste Zugang dazu.
Okay, du hast gerade gesagt, die ARD hat sich eine Kochsendung gewünscht. Am Pass ist ja jetzt nichts, was man nachkochen kann. Da steht ja kein Koch und erklärt, man nimmt 500 Gramm Zwiebeln, ein bisschen Rinderbrühe. Wie hast du der ARD denn verkauft, dass du eine Doku über Köche machst und ganz nah dran bist?
Da hast du schon recht, wir machen ja keine Kochsendung, sondern im Endeffekt ist es eine Köche beziehungsweise Köchinnen-Sendung. Also ja. Wir porträtieren immer eine Person und genau. Lernen die genauer kennen. Und idealerweise weiß man am Ende der 30 Minuten, warum diese Person so kocht, wie sie kocht. Das ist quasi die Grundidee gewesen, dass man durch so eine Studie des Menschen und durch so ein genaueres Verständnis für das, was er da macht, herausfindet, wieso die Art der Küche so ist. Und dadurch kommt dann ja auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Weil ich habe immer gesagt, alle Köche schneiden Zwiebeln. Alle machen im Endeffekt in der Küche erstmal das Gleiche. Die sind dann dabei, je nach Stern oder wie hoch sie in dieser gastronomischen Welt arbeiten, sind die genauer oder nicht ganz so genau, aber grundsätzlich machen die erstmal alle das Gleiche. Und dann hat das viel mit deren Geschichte, mit dem Werdegang, auch mit ihrem Blick auf die Welt zu tun, warum sie so kochen, wie sie kochen. Und so ein bisschen die Idee war, dass man nach jedem Film eine Idee davon hat, wie dieser Koch arbeitet oder wie diese Köchin arbeitet und was ihr wichtig ist. Und noch besser ist, wenn man dann so ein bisschen eine Idee davon hat, wie die Küche oder wie die Teller sind.
Also du willst auch die Person quasi hinter dem Gericht zeigen, die das gemacht hat.
Ja, das ist sozusagen die Grundidee, weil ich denke, bei dem Niveau, auf dem wir sozusagen uns bewegen oder mit den Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, sind das ja alles Leute, die das, was sie da tun, sehr gut oder außergewöhnlich können. Und sie haben größtenteils ein Riesentalent dafür oder haben sich sehr stark da reingearbeitet und da reingehangen. Und da geht's ja dann gar nicht mehr so sehr darum, dass wir beide jetzt das nachkochen können. Das ist für mich, ist das, was die machen, ist die Champions League, wenn man das sozusagen im Boxen bleibt. Und warum sollte ich mir jetzt anmaßen, das nachzumachen? Darum geht's ja nicht. Das ist sozusagen, glaube ich, so oft so ein falsches Verständnis von Kochsendungen, dass da jetzt jemand ist, der macht das dann und dann kann ich das auch. Und das ist ja Quatsch. Ja. Sondern die Idee ist eher, dass man versteht, warum sie sich auf diesen Weg begeben haben, warum das sich so anfühlt, warum auch quasi Gäste auf eine bestimmte Art behandelt werden, da unterscheiden die sich ja auch, oder warum sie quasi nur dieses eine Salz verwenden, oder warum das Amüs auf Moos kommen muss, wo man sich ja erstmal denkt, das muss ja nicht sein. Und dadurch, glaube ich, kriegt man ein genaueres Verständnis von der Art.
Ja, und ich finde auch, was am Pass ganz gut zeigt, ist der enorme Aufwand, der in dieser Küche praktiziert wird, um so eine Küche auf die Beine zu stellen.
Ja, die Idee war ja einfach, dass man sagt, oder damit bin ich gestartet, ich möchte auf Augenhöhe mit denen agieren, weil ich behaupte, dass Essen vor am Pass im deutschen Fernsehen nie gut aussah. Also es wird einfach nicht gut gezeigt. Und wir haben gesagt, wir lassen Essen so gut aussehen, wie es noch nie aussah. Das war auch ein Claim im Verkauf, weil wir gesagt haben, das wird einfach nur abgefilmt und wir begegnen dem nicht auf Augenhöhe. Und wir wollten quasi dem Koch zeigen oder der Köchin zeigen, wir interessieren uns wirklich dafür und wir wollen das so zeigen, wie du dir das vorgestellt hast in der Darstellung beim Gast und nicht eben platt draufhalten, dass das nicht schön aussieht. Das war so die erste Idee auch, dass man da so rangeht, dass das die Qualität und den enormen Aufwand auch wirklich dem auf Augenhöhe begegnet. Und das war auch was, wo wir die ersten Köche und Köchinnen mitbekommen haben, weil in der ersten Staffel kannte die Sendung keiner und da war da irgend so ein Mensch, der angerufen hat und gesagt hat, Mensch, wir würden gern bei Ihnen drehen, wie wär's denn, geht das? Am besten schon nächste Woche. Und genau, da hat sich aus meiner Sicht, war das wichtig, dass man klar gemacht hat, was man einfach möchte.
Ja. Das ist ein ganz guter Punkt. Jetzt hast du der ARD das Konzept verkauft, die haben Folgen bestellt. Wie hast du gestartet? Mit wem hast du angefangen?
Also wir haben mit Clemens Rambichler angefangen, dem jüngsten Drei-Sterne-Koch. Dann hatten wir Cornelia Fischer, die hat da noch in Volkach gekocht, in der Schwane. Und dann hatten wir Silvio Del Fabro. Und die drei waren sozusagen die ersten drei Filme, die wir gemacht haben. Und da haben wir dann gesagt, okay, das ist so ein bisschen der Jüngste, dann jemanden aus der Region und wir haben auch uns rausgesucht, 1, 2 und 3 Sterne. Das war so ein bisschen die Idee mit den ersten drei Folgen.
Okay.
Und dann haben wir das eingereicht, haben gesagt, so, wir sind fertig, das sind die drei Filme und dann waren die so begeistert. Und dann hat die ARD-Mediathek gesagt, das sind immer alles viele Menschen, gesagt, naja, drei Folgen, das bringt nichts, wir brauchen 6. Und idealerweise senden wir das alles an Weihnachten. Und dann haben wir 3 weitere Filme produziert. Und wir sitzen in Hannover und deswegen, so war es dann mit Toni Hohlfeld, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir so eine Pyramide. Wir haben einen 3-Sterne-Koch, dann suchen wir einen zweiten 2-Sterne-Koch und dann eben noch zwei weitere, die mit einem Stern ausgezeichnet sind, dass es so eine Pyramide ist. Und dann waren wir dann nochmal in Köln, dass man auch so ein bisschen die, im Neobiota, dass man so ein bisschen die Auswahl hat und so ein bisschen breiter sieht, also dass man quasi deutschlandweit unterwegs ist. Genau, und so war dann die erste Staffel fertig.
Okay. Und die erste Folge, die ihr gedreht habt, das war auch bei Clemens Rambichler?
Genau, das war in Corona. Ich habe angerufen, habe gesagt, wir kommen vorbei. Und das, was wir gedreht haben, war der erste Mittagsservice nach Corona. Das heißt, ich glaube, dass uns in dem Fall Corona für uns das erste Mal gut war, weil sonst war das, ging es uns ähnlich wie in der Gastronomie, man konnte nicht arbeiten, man hatte irgendwie Schwierigkeiten, das, was man gerne macht, zu machen, und da ging es dann auf einmal wieder los, und dadurch war da auch eine Begeisterung von der anderen Seite da, also der wusste ja gar nicht, was wir vorhaben und wie wir damit umgehen, und dadurch haben wir dann zu ihm gesagt, komm, wir schließen mit Ihnen, ich sieze Ihnen, mit Ihnen die Küche auf und wir schließen sie mit Ihnen auch wieder ab. Und dann sind wir da morgens um 7 rein, haben aufgeschlossen und sind um 3 Uhr nachts wieder rausgestolpert. Und dann war mir so ein bisschen klar, wie 3-Sterne-Gastronomie funktioniert. Und man muss zur Verteidigung sagen, das war der letzte Tag der Woche, das war die erste Eröffnung, der Mittagsservice war ein Samstag und die haben dann gleich wieder geputzt, den Samstagabend.
Okay.
Und dadurch war da ordentlich was los. Also da haben wir schon gelernt, wie Gastronomie tickt.
Und wie muss man sich das dann vorstellen, weil das war ja für alle neu, das war für dich und dein Team neu, in so einer Küche zu agieren, das ist ja alles auch ziemlich, die haben alle ihre Kochposten, die arbeiten super strukturiert und dann steht da so ein Kamerateam in der Mitte. Wie war das denn für euch? Habt ihr mal die Wege gekreuzt, standet im Weg oder durftet ihr mit Teleobjektiv von ganz weit weg draufhalten?
Ja klar, wir haben da natürlich technisch geguckt, dass wir uns auf die Küche einstellen. Also wir waren ein sehr kleines Team an dem Tag in der Küche, maximal zu zweit immer in der Küche, nicht mehr, dass man da nicht im Weg steht. Und wir haben auch vorher allen Köchen und Köchinnen gesagt, wenn wir im Weg stehen, schubst uns einfach weg, schiebt uns weg. Ich glaube, wir haben uns dann mit der Zeit auch daran angepasst. Dann wussten wir, okay, wenn man da steht, ist es relativ entspannt. Wenn man sich dort aufhält, kann man sich ganz gut aufhalten. Man entwickelt dann auch einen Blick für die Küche und versteht genauer, wie das so funktioniert, wo eine Position ist, die auch fürs Bild interessant ist. Aber am Anfang war das schon so, dass man da viel ausprobieren musste. Dann muss man auch so ein bisschen darauf achten, wo wird eigentlich kommuniziert, mit wem wird viel geredet, mit wem wenig. Genau, da haben wir jetzt auch ein bisschen rangetastet. Am Anfang hatte nur der Koch eine Funkstrecke, weil wir sonst dachten, okay, das ist die zentrale Person. Bei Clemens Rambichler haben wir dann noch einen zweiten Service gedreht und da haben wir dann 5 oder 6 Köche verkabelt, weil ja dann klar war, okay, da wird viel mehr gesprochen, viel mehr kommuniziert, als wir so am Anfang angenommen haben. Und um die auch tonlich gut zu haben, ja, haben wir dann da auch immer wieder angepasst, genau.
Ja, und ich erinnere mich an die Folge mit Rambichler, da wart ihr auch beim Fliegenfischen und da hattest du auch noch eine Idee, hattest du im Vorgespräch gesagt, die dir klar gemacht hat, dass Spitzenküche so nicht funktioniert.
Ja, man hat ja sozusagen, also ich gehe ja erstmal auf ein Thema zu und möchte das bildlich möglichst imposant darstellen. Und dann habe ich Clemens Rambichler gefragt, was haben Sie denn für Hobbys, was machen Sie denn so und was macht Ihnen Spaß? Und dann, ja, Autos war eine Sache und die andere Sache war eben Fliegenfischen. Und in meinem nicht besonders kochaffinen Kopf dachte ich mir dann, ja, das ist ja super. Herr Rambichler, passen Sie auf, Sie fangen den Fisch und den bereiten wir dann zu und den kriegt dann irgendwer und dann ist super. Und man muss erstmal verstehen, wie dieses System funktioniert. Und dadurch war das auch für uns am Anfang gut. Auch die Gastronomie hatte einfach zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mehr Interesse an Öffentlichkeit, noch mehr als heute, weil eben zu der Zeit die Läden auch einfach nicht laufen konnten, weil sie eben zu waren. Und dann hat er gesagt, ja, ja, kommen Sie mal vorbei und dann gucken wir dann. Fliegenfischen waren wir trotzdem, aber dass man die Fische da nicht zubereiten kann und dass das für seine Küche überhaupt keinen Sinn ergibt, habe ich dann relativ schnell begriffen. Aber ja, man muss sich, natürlich ist das eine eigene Welt, in die man erstmal reingucken muss. Und ich komme ja nicht aus der Gastronomie, sondern bin da so reingewachsen.
Und war das auch dein erster Kontakt so zur Spitzenküche oder warst du vorher privat auch schon mal sehr gut essen?
Sehr gut essen war ich vorher privat auch schon. Ich habe ein Jahr in Frankreich gelebt und da ist Gastronomie und Essen gehen was komplett anderes. Ja. Und dadurch, dass ich da bei einer Familie gelebt habe, wo der Gastvater Theaterregisseur war, war man auch in einer Welt, wo es sozusagen so Anlässe gab, wo das bisschen größer war oder dass man ein guter Koch da auch dabei war. Und aber auch in der Familie wurde ganz anders gekocht. Am Weihnachten gab es Austern, Wildschwein, weil der Großvater Jäger war. Da wurde ganz anders mit Essen umgegangen. Und da war auf jeden Fall schon so ein erster Berührungspunkt, dass mir die Produkte nicht fremd waren, die da zubereitet werden. Ja. Aber auf dem Niveau habe ich vorher nie gegessen.
Okay. Und wenn ihr da in der Küche seid, ihr beobachtet ja sehr viel. Natürlich habt ihr auch die Interviewszenen, aber es wirkt jetzt nicht so inszeniert, wenn die da Teller anrichten oder wenn die kochen. Da müsst ihr ja schon genau wissen, wie das abläuft, welche Schritte wichtig sind, dass die Kamera schon am richtigen Ort ist. Sprecht ihr dann so einen Tag in der Küche durch, weil alle ticken ja auch anders, alle Köchinnen.
Ehrlicherweise haben wir das am Anfang relativ auf uns zukommen lassen. So, wir hatten wir haben einfach auch international Filme geguckt, die quasi gut aussehen, schöne Kochsendungen angeguckt außerhalb von Deutschland und haben so ein bisschen gesehen, was die machen. Und dann haben wir überlegt, was wollen wir denn eigenes machen, was ein bisschen anders ist. Und eine Sache war eben lange beobachten von Abläufen. Und jetzt für die aktuelle Staffel, für die fünfte Staffel, standen wir insgesamt 3 Tage in der Küche und das ist dann das, was rausgedampft wird. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen, das muss man auch ehrlich sagen, wir zeigen ja nicht nur die Realität, sondern eine sehr extrem verdichtete Realität, zusammengefasst. Und wir haben auch Tage, da drehen wir ausschließlich Handgriffe an Gerichten. Und das ist dann einfach so, dass, sagen wir mal, wenn jemand einen aufwendigen Teller macht, bei Christian Bau waren wir jetzt für die letzte Staffel, da gibt es Teller, die haben 80 Handgriffe, dann wissen wir, okay, der Teller sieht ungefähr so aus und das lösen wir dann in Slow Motion auf. Und das ist nicht so, dass wir da dann quasi vorher grob alles vorplanen, aber wir wissen schon, okay, es gibt die und die und die Teller, die wollen wir zeigen und da sind wir auch im Laufe der Staffeln genauer geworden. Mittlerweile ist es so, wir haben ja diese sehr aufwendigen Zwischentrenner, die wir produzieren und jetzt ist es so, dass in jedem Kapitel immer genau das Gericht gebaut wird, was wir nachher fertig sehen. Das braucht natürlich schon ein bisschen mehr Planung als vorher, wo wir da nicht so ganz genau waren. Da haben wir dann auch manchmal einfach ein bisschen quasi, bisschen durcheinanderer erzählt. Fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber wir sind jetzt wesentlich genauer und gucken genauer auch nochmal, wie wird das eigentlich gemacht, das Gericht, und haben sozusagen so einen Signature-Dish, den wir genauer erzählen. Und da sieht man schon auch jeden Handgriff. Und wenn man sich da hinstellen würde, könnte man es theoretisch nachmachen. Es würde niemals so schmecken und man hätte viele Fragen im Kopf danach, aber man hat schon eine genauere Idee von den Handgriffen.
Ja, und wie ist denn das Feedback der Köche und Köchinnen? Ist das so, dass sie eine erhöhte Nachfrage erfahren nach Ausstrahlung der Sendung oder sobald es in der Mediathek ist?
Ich habe gerade mit Robert Redl telefoniert vor ein paar Wochen, also vor meinem Urlaub, so weiß nicht, vor 5-6 Wochen, und hat gesagt, er hat immer noch 2 bis 3 Gäste von Ampass, die quasi bei ihm sind. Und das ist super cool, weil am Anfang wussten wir gar nicht, Robert Redl ist auch aus der ersten Staffel, wir gar nicht, was hat das überhaupt für einen Effekt? Und es hat für die Gastronomen natürlich einen Effekt. Da kommen Leute hin, die das da halt sehen. Aus der aktuellen Staffel weiß ich es nicht, da habe ich kein Feedback und das geht auch, glaube ich, nicht so schnell. Ein anderer Koch hat mal gesagt, der Januar wäre ohne Ampass bei mir komplett leer gewesen. Also ich glaube, es hat mittlerweile schon eine Relevanz für die Gastronomie, das Produkt an sich.
Okay, das heißt aber auch mittlerweile, wenn ihr anklopft und sagt, hallo, wir sind vom Ampass, wir möchten gerne bei euch drehen, dann sagen die, ja gerne, kommt doch vorbei.
Klar, also das hat sich total verändert. Ich behaupte oder ich wünsche mir, dass wir wie so ein Teil von der Gastronomie sind, so wie, weiß ich auch nicht, wie die Sterneverleihung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen oder so, wie ihr das seid, auch das vielleicht noch nicht, aber so, dass man so ein bisschen einen Teil als Wahrnehmung hat, okay, das gehört so ein bisschen mit zu dem Geschäft und das ist irgendwie eine coole Sache und die verstehen das, was wir tun. Und es ist auf jeden Fall so, dass wir sehr, sehr positives Feedback bekommen von den, jetzt hat quasi die Duus Steiner geschrieben, dass sie es gefallen hat und dass das schön war. Dieses Feedback bekommen wir schon, genau, aber es verändert sich auch, weil vorher war es so, Clemens Rambichler, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat komplett frei Schnauze gesprochen in der ersten Staffel, weil der wusste gar nicht so, was machen die da eigentlich und so. Ja. Und das ist ein sehr, sehr guter Film geworden, dem man sehr, sehr nahe gekommen ist. Heute ist es schon manchmal so, dass man natürlich aufpassen muss, weil das so ein schmaler Grat ist. Es gibt keinen Offsprecher und wenn sich ein Koch vornimmt, das und das Thema möchte ich unbedingt platziert haben und das Thema lieber weniger, dann sage ich dazu einfach nichts. Und schwuppsdiwupps muss man aufpassen, dass man nicht sozusagen in so eine PR-Schiene abrutscht, weil das sind wir definitiv auch nicht. Ne? Also es gibt auch Filme, wo Köche danach gesagt haben, Mensch, das war, hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Aber ich finde, dass wir da dann doch auch eine journalistische Distanz zu haben. Das ist ja kein Werbeprodukt.
Ja. Und ist es dann auch so, dass Köchinnen euch anrufen oder ist es immer noch so, dass ihr anfragt?
Ja, es gibt jetzt, also das hat sich total verändert. Ich habe nach der 5. Staffel jetzt noch nie so viel Post bekommen von Köchen, PR-Agenturen, Menschen, die geschrieben haben, ey, wäre doch cool, wenn ihr bei uns vorbeikommt. Ich muss dann vertrösten und sagen oder einfach sagen, dass es aktuell keine neue Staffel geben wird. Also Stand jetzt ist das so und sieht schwer danach aus, dass am Pass eingestellt ist. Aber das wissen wir aktuell nicht. Aber da muss ich dann vertrösten und sagen, nee, gibt es nicht mehr oder machen wir jetzt aktuell nicht. Und genau, aber ich glaube, es hat schon einen großen Stellenwert. Also am Anfang hatten wir das gar nicht. Ich habe bei Köchen angefragt, die wollten Honorar für jeden Drehtag haben, damit sie das mit uns machen. Und jetzt hat sich das umgedreht und dann heißt es, ja, es wäre doch cool, wenn ihr vorbeikommt und ihr könnt euch das ja mal angucken und so weiter. Und auch wenn man da ist, ist es super wohlwollend und positiv, weil ich glaube, dass das dieser Zugang vom Anfang ist, wo wir halt wirklich gesagt haben, wir wollen das auf Augenhöhe machen und wir wollen da nicht sozusagen so einfach nur abfilmen, sondern wir zeigen auch, dass wir auch eine Liebe für unseren Beruf haben und eine Begeisterung und wir wollen, das ist ja nicht einfach, das so aussehen zu lassen.
Ja, ist ja die totale Wertschätzung für deren Arbeit auch, ne? Das Essen so zu inszenieren, die Köche und so.
Genau, das war so die Idee halt, ne? Dass wir nicht über die was machen, sondern halt das ernst nehmen. Und ich glaube, das passiert auch viel zu wenig, auch in vielen anderen Bereichen des Filmemachens so. Man hat halt auf der anderen Seite auch mit Menschen zu tun und deswegen wollen wir die auch nicht vorführen oder wir verarschen die auch nicht und suchen irgendwie Ratten in der Küche oder keine Ahnung, nicht, dass wir die da finden würden. Aber ich meine nur, das hat halt quasi dadurch, dass wir so einen wohlwollenden Umgang haben, auch einfach bevor der Film fertig ist, einfach im Umgang dort mit den Leuten, glaube ich, wirkt sich das auch sehr positiv auf die Nähe in den Filmen aus.
Ja. Jetzt wart ihr in über 30 Restaurants, habt ihr gedreht. Gab es welche, die da besonders hervorgestochen haben oder wo es so ganz anders war, als du vielleicht erwartet hast?
Ja, gibt viele, ne? Wenn ich habe jetzt so ein bisschen Abstand, weil jetzt ist quasi der Dreh so länger vorbei. Ich war jetzt im Urlaub und irgendwie die Staffel wurde irgendwie so Mitte April veröffentlicht, ist jetzt irgendwie so 2 Monate her. Ja. Aber es gibt immer wieder Sachen, zum Beispiel bei René Frank war ich total begeistert von dieser Coda, genau, in Berlin. Dieses, man geht da rein, man kommt irgendwie durch Neukölln, ich habe da selber gelebt, das ist sozusagen sehr raues Umfeld und so weiter. Mhm. Und dann geht man in das Restaurant und man fühlt sich so ein bisschen wie in New York, so stelle ich es mir zumindest vor. Es hat so eine ganz andere Welt auf einmal. Ja. Aber dann auch anderer Frank, Sebastian Frank aus dem Horvath in Berlin, das habe ich, glaube ich, so nah an einer Person sozusagen, dass das so stark zusammenhängt, habe ich selber auch noch nie vorher gesehen. Und das war so ein erster Blick dahin, was ich immer noch im Kopf habe. Und da sind auch von dem dort Essen, habe ich auf jeden Fall viele, viele Gedanken so mitgenommen. Und das war auch ein Mensch, ich hatte das Gefühl, ich habe da 5 Fragen gestellt und er hat 3 Stunden geredet. Also er hat eine ganz klare Idee von dem, was er da macht. Und er hat eins meiner Lieblingszitate gesagt, ist quasi, ich habe nur einen Hauptschulabschluss und trotzdem reden Professoren und ganz schlaue Leute mit mir auf Augenhöhe, nur weil ich ein bisschen besser salzen kann. Und das habe ich immer noch im Kopf, weil das der hat sozusagen so einen guten Blick auf seine Arbeit und auf das, was er da tut. Und aber auch so Christian Bau waren wir jetzt gerade, das war wieder ein 3-Sterne-Koch, wo das dann nochmal so akkurat war, wie wir das vorher bei Clemens Rambichler gesehen haben. Aber das sind auch, Robert Redl habe ich immer noch Kontakt, obwohl das irgendwie 5 Jahre her ist, dass wir da gedreht haben. Genau. Oder jetzt waren wir bei Benjamin Pfeiffer und das Restaurant ist auch wieder so, man ist irgendwie in Wachenheim an der Weinstraße und sitzt dann irgendwie in Tokio oder in Los Angeles, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall wie so eine Reise in so eine Welt, die man da nicht erwartet. Das sind immer so Sachen, das ist aber auch ja die Gastperspektive. Genau, und in den Küchen ist es überall hochprofessionell. Genau, und dann halt mit unterschiedlichen Ressourcen, was ja klar ist.
Ja, ja. Nochmal kurz zur Auswahl der Küchenchefs. Was ist euch da wichtig zu zeigen?
Das hat sich so ein bisschen verändert. Am Anfang hatte ich so die Idee, also ich habe Philosophie studiert und hatte so ein bisschen die Idee, ich philosophiere jetzt oder ich mache mir Gedanken über ein Schwerpunktthema mit dem jeweiligen Koch. Das war dann irgendwie mit Silvio Del Fabbro über Familie, mit Cornelia Fischer über Frauen in der Gastronomie und mit Clemens Rambichler über Leben und Tod. So. Aber das war eine total verquere Idee, weil erstmal hat man vielleicht auch als Köchin nicht immer Lust darüber zu reden, wie es so ist als Köchin in der Küche, weil man das schon 200 Mal erzählt hat. So. Ja, ja. Und Clemens Rambichler hat auch, glaube ich, oft genug erzählt, wie es war, das von Helmut Tilkes zu übernehmen. Aber wir sind dann irgendwie davon weggegangen so ein bisschen. Und jetzt konzentrieren wir uns mehr, und das hat sich da schon ergeben, auf die Art der Küche. Also wir haben dann René Frank ausgesucht, weil er eben mit Patisserie-Techniken eine Spitzenküche macht. Wir haben gesagt, okay, wir wollen so ein bisschen was mit Sarah Hallmann, hatten wir so eine Wohlfühlküche im Blick, die haben wir dann ein bisschen mehr erzählt. Und da haben wir schon so geguckt, dass wir eine Unterschiedlichkeit im Essen haben, was sich aber manchmal auch noch durch andere Kriterien ergibt. Ne? Die Redaktion hat die Anforderung, wir wollen unbedingt Köchinnen haben, was aber ja bei der, wenn wir sagen, okay, wir nehmen nur Sterne-Restaurants, haben wir es super schwer, da die Quote so hoch zu heben. Und ich glaube auch, dass das nicht unbedingt wesentlich ist für die Filme. Natürlich ist es jetzt schön, wir haben jetzt, glaube ich, überdurchschnittlich viele Frauen diesmal in den Filmen. Genau, aber das hat sich auch so entwickelt und verändert. Und mittlerweile erzählen wir auch viel genauer Gerichte. Wir haben das in der dritten Staffel mit dem NDR zusammen angefangen, haben dann quasi nur norddeutsche Köche gedreht und haben so ein Signature-Dish entwickelt und haben gesagt, okay, wir erzählen nur Signature-Teile. Und der Teil kam ganz gut an, das waren so 3 Minuten. Und den haben wir dann ausgeweitet und haben dann 4 Teile daraus gemacht, dass man guckt, wo besorgt er eigentlich das für eben genau dieses Gericht. Und dadurch ist es persönlicher angebunden.
Und du hast gesagt, ihr seid umgeschwenkt, ihr erzählt die Geschichten auch anhand der Gerichte, die die Köchinnen zubereiten. Wählt ihr die aus oder kommen die von den Protagonisten selber?
Die Gerichte? Nee, wir sprechen da schon drüber. Also ich habe ja lange Vorgespräche mit den jeweiligen Personen. Ja. Dann gibt's Vorschläge. Nach der 4. Staffel habe ich gemerkt, okay, ich muss da klarer drauf Einfluss nehmen, weil da hatten wir dann 3-mal Languste gefühlt in den Film drin. Ja. Dann war es sehr, sehr ähnlich. Da muss man dann auch so ein bisschen ausprobieren. Und es ist ja nicht so, dass man das alles am Reißbrett planen kann, wenn man sagt, Daniel Szymkowicz, ist mir aber total wichtig, dieses Gericht. Das ist genau das, was ich machen will, und das sagt alles über meine Art der Küche. Dann sage ich ihm ja nicht, ja, tut mir leid, wir haben ja schon 2-mal Languste, sondern ich fand ihn schon lange spannend, wollte da lange hin, wollte da lange drehen, und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt trotzdem. Aber in der aktuellen Staffel ist das schon viel klarer, dass wir da so einen größeren Unterschied haben. Und dann, das kommt auch dadurch, dass wir dann sowas wie das Kaviar Popsicle ist quasi von René Frank, was ein sehr eindrucksvolles eigenes Gericht ist. Und dadurch unterscheidet es sich jetzt wieder viel, viel stärker. Oder Benjamin Pfeiffer macht so Hechtklößchen, die aussehen wie ein Trüffel. Also wir sind da diesmal in der 5. Staffel viel verspielter und viel unterschiedlicher, würde ich behaupten. Und natürlich habe ich dann auch gesagt, ah, Mensch, wir haben jetzt das schon so ähnlich, können wir da nicht nochmal tauschen? Und manchmal kommen dann aber auch so Ideen bei Sarah Hallmann, die hat gesagt, Mensch, mein Gericht passt so gut zusammen mit dem Pairing-Drink, können wir das nicht zusammen machen? Und dann so kommt dann ihre Gastgeberin, die quasi den Service macht, nochmal viel genauer vor und zeigt sozusagen nochmal so eine andere Facette. Sowas entsteht dann spontan.
Okay. Und werden die Gerichte dann, die werden ja dann nochmal so stark inszeniert, wird das dann in der Küche selber gemacht oder habt ihr da ein kleines mobiles Studio für sowas?
Nee, da wird viel umgebaut und abgehängt und abgeklebt. Unser Lieblingszubehör sind Folien, weil man glaubt es kaum, ne? Diese Küchen sehen so schön aus, aber die Lichttemperatur, also so wie das Licht auf uns wirkt, mal ist es total kalt, mal total warm und idealerweise sowieso durcheinander. Und für uns ist eigentlich egal, ob das warm oder kalt ist, Hauptsache es ist ähnlich, weil sonst sieht nämlich der Koch auf einmal grün im Gesicht aus oder die Köchin, das will ja keiner. Ja. Also viel Folien, dann setzen wir viel Licht, ist natürlich immer ein Ruhetag, wo die Küche leer ist und da bauen wir sehr, sehr viel auf und machen sehr, sehr viel anders als sozusagen die Küche sonst gewöhnlich aussieht. Große Lampen, viel Licht von oben ist oft so eine Sache, genau, und dann viel in Slow Motion, das sieht auch immer eindrucksvoll aus, dass man da so einen anderen Blick drauf hat und dann, dadurch wird es einfach auch ein bisschen wichtiger, was die da tun.
Zum Titel der Sendung, weil mir ist es zum Beispiel widerfahren, dass wenn ich Freunden davon erzählt habe, also am Anfang, als ihr relativ neu wart, eine Serie am Pass, dass sie das nicht verstanden haben, weil die sich nicht tagtäglich mit Restaurants und Küchen auseinandersetzen. War das auch gewollt, dass der Titel ein bisschen so ist, dass also Leute, die sich in Küchen beschäftigen, die wissen, was gemeint ist, aber viele andere vielleicht auch nicht. Ihr hättet es ja auch Am Herd nennen können zum Beispiel.
Ja, oder bestimmt, man hätte noch ganz anders das nennen können. Ja. Man muss dazu aber ja auch sagen, dass man so einen Namen sich aussucht, das ist fünf Jahre her. Das funktioniert ja auch so. Wir oder ich liefere Vorschläge, die Redaktion guckt sich was an, ich sag, was mein Favorit ist, die Redaktion sagt, ob sie damit leben kann oder nicht, dann wird die Zeit knapp, dann nimmt man halt was, so blöd gesagt. Und bei Am Pass, von dem Titel war ich zu dem Zeitpunkt extrem überzeugt und bin es auch heute noch, ist halt dann so ein bisschen die Frage, wozu passt das so ein bisschen oder was ist die Strategie dahinter? Und dazu war es eigentlich am Anfang die Idee, dass wir uns vor allen Dingen an Foodies richten und an Menschen, die sich eben mit Küche beschäftigen und denen einen anderen Blick auf Gastronomie zeigen. Jetzt, fünf Jahre später, wäre der Wunsch gewesen, dass man dieses ganze Format viel stärker in die Breite bekommt, also meint mehr Zuschauer, als wir aktuell haben oder zu Menschen, die das nutzen. Und dafür ist der Name natürlich total Gift, weil am Pass gehe ich bergsteigen oder was mache ich da jetzt? Also das ist natürlich ein Problem. Nur dann ist auch so ein bisschen die Frage, okay, wir haben jetzt diesen Namen, der ist da gewesen. Wir sind damit irgendwie so ein Teil der Gastronomie. Lass uns das doch nutzen und lass uns doch das irgendwie weiter verfolgen. Und man kann das ja super schnell erzählen. Das ist der Schnittpunkt zwischen Küche und Service, da wo der Küchenchef nochmal guckt, ob alles fein ist. Und damit haben wir den Laien dann ja auch abgeholt. Natürlich ist es eine Hürde sozusagen, die man nehmen muss und damit verlieren wir bestimmt den einen oder anderen Menschen, der das dann gucken würde. Ja, so ist es jetzt. Jetzt wird es nicht mehr geändert.
Ja, das glaube ich. Aber eure Zuschauer, also ihr erreicht ja wahrscheinlich trotzdem Leute, die nicht foodig sind und sich sowieso damit beschäftigen, weil das Thema an sich ist ja super spannend und wie ihr das inszeniert habt. Oder was kriegt ihr da für Rückmeldungen, was für Leute das gucken?
Ja, also ich habe ja vorher schon auch andere Filme gemacht. Also Hey Film, die Firma gibt es 10 Jahre. Also wir haben im Sport Filme gemacht und so weiter. Aber das ist die Sendung, auf die ich am meisten angesprochen werde und wofür ich die meisten E-Mails bekomme. Und eine witzige Sache ist, dass Ärzte offenbar das sehr gerne gucken. Also ich war beim Kinderarzt mit meiner Tochter und da hat die Ärztin, hat dann irgendwie kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann hat sie ja gefragt, was ich mache, meinte ich ja Filme und dann, ah ja, was denn? Ja, Am Pass. Und dann, ach verrückt, das gucken wir immer, das finde ich halt toll. Und die war vorher, meinte sie, war sie noch nie in der Sternegastronomie. Also es sind jetzt nicht Menschen, die das sowieso, sondern die sind dann deswegen dahin gegangen. Und einen Orthopädentermin habe ich auch nur über Am Pass neulich mal bekommen. Das war, also das ist schon, ich glaube, es gibt schon bestimmte Kreise, die dann auch sagen, okay, wir gehen da mal essen. Und ich habe auch Zuschriften von Leuten, die offensichtlich nichts damit zu tun haben, die einfach die Musik toll finden oder ja, also ich glaube schon, dass das ein bisschen gelungen ist, das in die Breite zu kriegen, halt nicht so viele Leute, dass das weitergeht. So nehme ich an.
Ja. Wie ist es denn bei dir, wenn du essen gehst? Gehst du anders essen jetzt, da du so viel Einblicke in die Spitzenküche bekommen hast?
Unbedingt. Also ich versuche nicht aufzustehen, wenn ich quasi, also ich gehe auf Toilette, wenn ich aufgegessen habe, damit ich weiß, ja, dass die dann in ihrer Küche das machen können. Wenn ich wieder da bin, kommt dann der nächste Gang. Ich rauche nicht, deswegen ist das nicht so ein Thema, aber das ist mir so bewusst geworden, dass das für die in der Küche die Hölle ist, wenn ich so einen Gast habe, der die ganze Zeit aufsteht und irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich habe auch immer die Köche gefragt und die Köchin, was ist euer Wareneinsatz? Ich sehe nicht, dass ich darauf immer eine Antwort bekommen hätte. Ja. Aber ich gucke mir jetzt, mittlerweile überlege ich auch immer, trägt sich das eigentlich, was die da machen? Kann das wirtschaftlich sein? Und dann denke ich oft einfach, es ist viel zu günstig, was die da gerade machen. Und das kann eigentlich so nicht funktionieren. Und ist auch so von dieses Thema Wertschätzung von deren Arbeit. Da muss ich schon sagen, vor 5, 6 Jahren habe ich manche Dinge anders gesehen. Heute finde ich schon irgendwie so, der Respekt ist einfach viel größer, weil man weiß, was die für Tage hinter sich haben.
Ja, genau. Es ist ja nicht nur der Wareneinsatz, der in so einem Gericht steckt. Das ist ja auch die Arbeit, die Handwerkskunst und alles, ne?
Klar, nur sozusagen, wenn man dann das sieht und sich denkt, okay, das Gericht kostet, weiß ich nicht, wenn man jetzt nicht in einer Gourmet-Gastronomie ist, sondern irgendwie in einem Wirtshaus und dann kostet irgendwie das Schnitzel 14,90 €. Ist lange her, dass ich das gesehen habe, aber das kann ja gar nicht funktionieren, davon können die gar nicht leben. Und dass man sich das irgendwie so klar macht, dass Gastronomie in Deutschland einfach immer noch sozusagen viel, viel zu günstig ist im Vergleich, wenn man das so sieht. Es gibt da natürlich, dass die andere Seite ist, dass es dann auch wieder viel Quatsch gibt, ne, und viel Sachen, wo man sagt, okay, dafür will ich jetzt nicht essen gehen. Der Blick hat sich auch verändert. Dieses so, was wir nicht mehr so viel machen, ist einfach irgendwo hingehen, um zu Hause selber nicht zu kochen. Oder das mache ich nicht mehr so viel. Sondern das hat irgendwie so, es hat einen viel größeren Wert bekommen, einfach durch die Arbeit.
Also hast du auch viel gelernt über Essen, was du vorher gar nicht wusstest oder nicht bewusst war?
Ja, ich meinte ja schon, dass ich durch diesen Frankreich-Aufenthalt schon so einen anderen Blick auf Essen hatte und schon gemerkt habe, okay, es gibt so Produkte, die kriege ich in Deutschland nicht oder die haben hier überhaupt keine Tradition und sind überhaupt nicht wichtig. In Frankreich habe ich das erste Mal Austern gegessen oder irgendwie dann so Sachen wie Il Flottrant, irgendwie so, was dann die Großmutter gemacht hat. Und sozusagen der Blick darauf verändert sich. Und auch so ein bisschen, das muss man ja auch sagen, was ja fast schon, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das gut ist, dass ich dann sage, okay, ja, den Kaffee möchte ich jetzt eigentlich lieber nicht trinken. Da mache ich jetzt ja meine Bohnen von der und der Rösterei und so eine Sache. Ja. Man entwickelt auch so ein bisschen so eine spleenige Art, was weiß ich gar nicht, ob ich das immer gut finde.
Jetzt kommen wir langsam zum Schluss und natürlich noch die wichtigste Frage, wenn ihr in so vielen Küchen auch als Team unterwegs gewesen seid, esst ihr die Gerichte oder kriegt ihr Menüs im Service serviert oder wie funktioniert das?
Ja, es gibt ja einmal diese schön inszenierten Bilder und da haben wir auch immer gesagt, wir wollen nicht, dass ihr Gerichte kocht, die man nicht essen kann, die nur gut aussehen, sondern das soll warm sein, weil man das einfach im Bild auch sieht. Also die Sachen, die da gemacht werden, die werden ja ohnehin produziert, die können wir natürlich probieren. Also das ganze Team freut sich auch immer auf diesen Tag, weil man dann mal so genauer probieren kann, was der eigentlich macht. Und dann also ist es so
am Set.
Mit Besteck am Set, aber auch mit Fingern kann man auch sehr gut essen. Und dann ist es einfach auch so, dass ich mittlerweile zu Benjamin Pfeiffer hat zum Beispiel darauf bestanden, dass wenn ich bei ihm drehe, dass ich vorher bei ihm essen gewesen sein muss. Okay. Und genauso war es auch bei René Frank. Und dadurch hat man nochmal so einen anderen Blick und dadurch gehe ich dann, was ich auch vorher nicht gemacht habe, ich gehe dann alleine essen und ganz selten mal mit meiner Familie, aber das war so, dass ich da halt einfach so einen nochmal auch so einen fokussierteren Blick dann auf das Essen, mir das genauer angucke. Und denen war das super wichtig, dass man da vorbeikommt und das macht. Da gibt es immer so witzige, weil das ist ja dieses, was man dann nicht versteht, wenn jemand so lange solche Filme darüber macht, von Wein habe ich immer noch keine Ahnung. So, ich interessiere mich dafür irgendwie so ein bisschen, aber es wird dann immer so angenommen, als hätte ich die Riesenahnung. So, das ist die Weingut kennst du sicherlich. Nein. So, und ich gehe da immer noch relativ offen drauf zu.
Ja, aber das ist ja gut, dass ihr versorgt werdet am Set und auch alles aufwässt. Und alles echt ist, kein Rasierschaum, kein Haarspray.
Gar nichts. Also das ist auch dieses Ding, dass sie wirklich dafür kochen, also dass da auch kein Zahnstocher drin ist, damit das steht. Ja. Wir hatten am Anfang auch, wir sind ja da losgefahren und hatten dann so Sprühflaschen und Zeug dabei, weil wir dachten, okay, wir machen das halt so wie in einer Food-Fotografie. Ja. Und dann haben wir irgendwie ganz schnell gemerkt, wir lassen diesen Quatsch weg. Das soll irgendwie so gut wie möglich aussehen und genau so, wie es ist. Und auch durch das Ding, glaube ich, da haben ja auch nicht alle Fotobucherfahrung und so, sondern für manche war das dann, glaube ich, auch so was Besonderes, das so zu machen. Und das hat sich dann, glaube ich, auch ausgezahlt.
Ja, lieber Christoph, vielen Dank für deine ganzen Einblicke in die Dreharbeiten zu Am Pass. Super spannend. Du hast gesagt, noch gibt's kein Go für eine 6. Staffel, aber wer weiß.
Vielleicht. Mal gucken. Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, aber sowas bewegt sich ja immer. Und wenn es viele Zuschauerzuschriften gibt, wir wollen das weiterhaben. Vielleicht klappt's dann.
Okay. Also fleißig schreiben. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für die tollen Einblicke in deine Arbeit. Das war der Feinschmecker-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.